Heute zu Gast der Chef des Private Equity Unternehmens General Atlantic, Jörn Nicolai.
Der Grund, warum ja der deutsche Mittelstand da ist, wo er ist, ist, weil du irgendwann eine fantastische Generation an Unternehmern hattest. Natürlich ist es jetzt so, die werden dann vielleicht, die Familienunternehmen werden dann weitervererbt und dann hast du eine nächste Generation, wenn du Glück hast, die auch innovativ ist. Aber du brauchst ja die Unternehmer. Ne? Und was jetzt in München passiert, ist natürlich toll, wenn da Apple und Google und Microsoft ganz viele Mitarbeiter haben. Aber es ist ja eigentlich viel cooler, wenn da Flixbus, Celonis und Personio da die Top-Talente anziehen. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
In über 500 Folgen OMR Podcast hat man noch nicht einen Gast oder eine Gästin aus dem Bereich Private Equity. Und das war wahrscheinlich ein Fehler, denn Private Equity, ob man es nun mag oder nicht, gestaltet doch die Wirtschaftswelt massiv mit, insbesondere auch die deutsche Digitalwelt. Es gibt wirklich ganz viele große Digitalfirmen, wo Private Equity eine Rolle gespielt hat. Und einer der Macher im Hintergrund ist schon seit Jahren der Jörn Nicolai, der zum Beispiel gemeinsam mit Axel Springer damals Stepstone aufgebaut. Stepstone, der soll demnächst für mehrere Milliarden möglicherweise an die Börse gehen. Daran war er beteiligt, hat Parship im Portfolio, hat zahlreiche Unicorns im Portfolio, hat im Podcast von Staffbase aus Chemnitz erzählt, eine Firma, die noch nicht oft genug hier gewürdigt wurde, wo halt seine Firma als Investor mit dabei ist. Er hat echt viele große Digital-Deals im Blick. Außerdem vielleicht ganz spannend, wie funktioniert Private Equity insgesamt? Wie denken die? Wie sind die anders als Venture Capital? Wie sind die anders als jetzt irgendwie die Börse? Und vor allen Dingen nochmal ganz wichtig hier in der Folge mit dem Jörn, er ist eher Growth Capital und gar nicht klassisch Private Equity. Das muss man nochmal differenzieren. Kommt aber auch gleich raus. Ansonsten habe ich mir eigentlich genau den Jörn fast öffentlich hier gewünscht in der Folge mit dem Christoph Gerber vor einigen Wochen. Da sprachen wir auch drüber, wer eigentlich spannend ist. Und da dachte ich, so jemand wie der Jörn ist spannend, denn er ist eigentlich sehr, sehr ruhig und spricht recht selten. Aber wenn er dann agiert, dann halt mit sehr viel Geld und verändert dann doch halt die Welt und schließt halt sehr große Wetten ab. Das fand ich interessant, wie er auf die Welt insgesamt blickt. Und das alles kommt jetzt hier im Podcast fast so wie damals im Gespräch mit dem Christoph erhofft. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf meine neueste Leidenschaft. Und zwar wirklich Leidenschaft, weil ich mir echt immer Gedanken mache. Denn einmal die Woche schicke ich jetzt seit einigen Monaten bereits eine WhatsApp an alle, die Bock haben, mit den drei Links zu Medieninhalten, die mich besonders begeistert haben, die mir geschickt wurden von irgendwelchen Freunden, die uns in der Redaktion aufgefallen sind, die vielleicht ansonsten untergehen würden. Häufig irgendwelche Videos, Podcasts, Artikel, die man ohne Paywall lesen kann oder auch in diesem Falle einfach nur Fotos von einem Mann, den ich sehr gut angezogen finde. Also, sehr ungewöhnlich, aber ich suche mir da persönliche Sachen zusammen, schreibe euch kurz, warum ich es spannend finde. Es ist keine lange WhatsApp, wer die bekommen möchte, in den Shownotes, überall, wo ihr Podcasts findet, gibt es ja diese Shownotes, findet ihr den Link zum Sign-up, könnt ihr euch anmelden und dann gibt es ab dann immer Freitags und Samstags von mir eine WhatsApp mit Lesetipps. Das Ganze wird übrigens möglich gemacht von unserem Partner Charles, der Firma für WhatsApp-Newsletter. Also wenn ihr Content verschicken wollt über WhatsApp oder ähnliches, denkt an Charles, so heißen die Kollegen, gerne nämlich auch bei LinkedIn anschreiben. Dann mache ich dann eine Intro. Die unterstützen das. Und jetzt rein ins Gespräch mit dem Jörn. Auf geht's. Moin Jörn.
Moin.
Du bist von General Atlantic, man kennt das so, es wird auch so immer subsumiert als Private Equity, wir werden gleich hören, was es genau ist, aber vor allen Dingen bist du insofern ein ungewöhnlicher Gast, weil du warst auch an der WHU, wie so viele andere Gäste auch schon in der WHU waren, aber dann sind die alle irgendwie zu Rocket gegangen oder haben irgendwas gegründet, du nicht.
Nein, ich nicht, wobei das damals schon in der Zeit so ein bisschen anfing. Ne? Also einer, der wahrscheinlich am erfolgreichsten gewesen ist aus unserem Jahrgang, ist der Daniel Klein, Gründer von SumUp.
Ja.
Und der hat nach dem zweiten Semester gesagt, nee, ich finde das eigentlich gar nicht so cool und hat aufgehört und hat dann einen der Vorvorgänger von SumUp gegründet und ist raus. Also diese ganze Startup-Geschichte fing damals schon so ein bisschen, nicht in unserem Semester, ein paar Semester vorher fing das an, aber das war dann auch eine relativ große Welle in unserem Jahrgang und dann auch natürlich in den folgenden Jahren.
Du warst 4 Jahre nach Oliver Samba.
Ich weiß nicht genau, wann Olli da war, aber ich glaube, vielleicht haben wir uns ein Jahr überschnitten. Also ist ja immer so ein 4-Jahres-Programm, aber das war alles so in der...
Dann muss es ja losgegangen sein. Dann war ja genau. Sozusagen die erste große Gründerwelle.
Genau.
Aber für dich war es dann trotzdem so, was war der erste Schritt?
Mein erster Schritt war ganz klassisch ins Investmentbanking zu Morgan Stanley. Ich habe damals ein paar Praktika in dem Bereich gemacht und bin dann halt danach zu Morgan Stanley gegangen. Ich komme ja vom Hintergrund gar nicht aus dem Wirtschaftsbereich. Meine Eltern sind beide Historiker, meine Mutter an der Uni und mein Vater als Lehrer und Schulleiter. Also ich hatte mit Wirtschaft eigentlich so gar nichts am Hut und habe mich dann so peu à peu rangetastet. Das erste war ein Praktikum vorm Studiumsbeginn. Das ist, muss man an der WHU machen. Man muss entweder eine Ausbildung machen oder ein Praktikum. Da war ich in meiner Ein-Mann-Unternehmensberatung in Bonn. Und da war mein Job, Businesspläne schreiben. Und da habe ich halt das erste Mal irgendwie überhaupt verstanden oder gehört, was Venture Capital ist. Da musste ich damals für eine Biometriefirma einen Businessplan schreiben. Und da kam dann, glaube ich, Nordwind Capital, die gibt es ja immer noch, und haben dann da halt diesen Businessplan gesehen. Der musste dann noch 50 Mal ausgedruckt werden und gebunden werden. Und ich wusste gar nicht, was ein Businessplan ist. Aber das war so das erste Mal, dass ich so verstanden habe, es gibt auch irgendwo Investoren, und bin dann so ein bisschen in dieses Investment Banking gekommen, auch über die Kontakte an der WHU, und habe damals dann da auch dann angefangen.
Und wie lange hast du es gemacht?
Ich habe das gemacht nur, ich glaube, 11 Monate.
Okay, und dann? Warum?
Naja, es war so, ich bin damals, habe ich viele Praktika in London gemacht und bin dann in die Finanzkrise nach Frankfurt reingekommen, und da war einfach die Aktivität im Investmentbanking einfach, ja, die lag da nieder. Und dann war es so, dass meine Frau damals einen tollen Job bekommen hat in Bonn. Und wir gependelt haben, und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, das macht irgendwie erstens nicht so viel Spaß, und zweitens wollten wir auch dann zusammenziehen, und dann bin ich zu Bain gegangen in die Beratung, und da ist es ja relativ egal, wo du wohnst. Wir hatten dann ein Büro in Düsseldorf, aber dann bin ich dann halt immer zu den Kunden geflogen, und dann sind wir dann zusammen in meine Heimatstadt Bonn gezogen.
Und von da aus ging es dann trotzdem wieder zurück eines Tages zu General Atlantic.
Genau, also dann ging es 2006 erstmal zu TA Associates, das ist auch so ein Growth Capital Firma, auch relativ groß, nach London, amerikanisch auch, nach London. Wir sind dann 2006 nach London gezogen zusammen, meine Frau dann damals mit der Deutschen Telekom rübergegangen, und ich bin dann von Bain zu TA Associates, habe dann da so ein Associate-Programm absolviert, das sind dann meistens immer so 2 Jahre, und nach den 2 Jahren orientiert man sich dann so ein bisschen um und guckt dann, was ist so die Heimat. Ich wollte eigentlich immer dieses Growth Capital machen. Finde ich einen extrem spannenden Sektor innerhalb dieses Investmentgeschäfts, und bin dann 2008 von TA zu GA gegangen.
Da warst du ja noch recht jung, ne? Da warst du dann auch 33 oder sowas?
Da war ich, 2008 war ich 29, genau.
29 so, okay, weil dann, ich hatte das nämlich, die 33, dann war dann der Springer-Deal, da warst du schon eine Weile da.
Genau, da war ich dann ein paar Jahre da, und dann auch, als ich dann von London wieder nach München zurückgegangen bin, vor jetzt knapp 10 Jahren, da war ich dann so, ja, Anfang.
Aber ich meine, da kommen wir gleich nochmal zu, aber ich will es auch schon mal sagen, bei Springer ja 300 Millionen investiert, um gemeinsam diese Classifieds-Gruppe aufzubauen.
Genau.
Und da habe ich so gedacht, okay, ein Typ, der 33 ist, nimmt da jetzt 300 Millionen in die Hand, also nicht eigenes Geld, sondern Geld von deinem Arbeitgeber, aber die sitzen in den USA und die verlassen sich scheinbar so gut auf ihren Deutschland-Statthalter, der du damals ja dann schon warst, dass du da diesen 300 Millionen-Deal verantworten durftest. Das ist
ja
schon ein Wort.
Ja, also mitverantworten. Wir sind ja eine relativ kleine Truppe an Mitarbeitern, eine sehr, sehr enge Partnerschaft. Mit den meisten habe ich schon sehr lange zusammengearbeitet, und meistens ist es so, dass du da nicht immer eine Person hast, die den Deal verantwortet, sondern das ist dann immer eine Gruppe. Also es war damals eine Mischung aus dem Londoner Team und dann wir dann letztlich in München.
Was vielleicht noch ganz interessant ist, du hast dann jemandem nachgefolgt, den man in der deutschen Wirtschaftsgeschichte so ein bisschen kennt, Klaus Esser. Der hat damals so rund um, ich glaube, Vodafone, Mannesmann, große Deals gemacht, war so in den 90ern eine Wirtschaftslegende, war auch schon ein bisschen älter. Und dann kamst du da an als sehr junger Typ.
Genau, das war eine sehr interessante Phase für mich. Klaus war, ich glaube, über 10 Jahre bei uns. Ich glaube, 12 Jahre lang hat er das Geschäft bei uns in Deutschland geleitet. Viel länger, als man das eigentlich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit so wahrnimmt, weil man ihn immer mit Vodafone in Verbindung bringt und Mannesmann. Aber er war bei uns 12 Jahre lang sehr, sehr aktiv. Aus Düsseldorf heraus hat er das Geschäft für uns geleitet, ein paar tolle Firmen investiert. Aber natürlich auch eine gewisse Visibilität und Gravitas. Er ist dann in Rente gegangen, war immer noch bei ein, zwei Investments involviert bei uns. Aber klar, die ersten Termine waren immer so, ja, wo ist denn der Klaus? Ne? Da mussten wir als junges Team, Anfang 30, mussten wir halt auch ein bisschen uns erstmal die Sporen verdienen und die Reputation verdienen. Aber da hat natürlich so ein Deal wie Springer geholfen, weil wir einfach direkt was hatten vom Start weg, wo man eben über dieses Investment sprechen konnte. Und das war ja unseres.
Öffentlich und sehr sichtbar.
Sehr sichtbar, und das war halt so das neue Team.
Hat der dich denn ausgewählt? Also wurdest du von, also wie kommt man in seine Position hinein? Ist das dann Amerikaner, die dich sehen, oder der Klaus, der gesagt, Mensch, der Junge ist gut und den hole ich mir jetzt
auch? Na, ich war damals, als ich angefangen habe, war er auch Teil des Teams, das mich interviewt hat, war sicherlich wahrscheinlich eines der interessantesten Interviews, die ich hatte. das war so, ich kam rein, also das Londoner Team hatte mich schon gesehen, kannte ich auch einige von denen schon ein bisschen länger und dann bin ich nach Düsseldorf geflogen und habe Klaus getroffen und Klaus hatte, und da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, ich habe eine Diplomarbeit geschrieben mit einem Freund zusammen über Unternehmensbewertung. Das ist dann irgendwie in so einem Verlag als Buch veröffentlicht worden. Es gibt ja so Verlage, die veröffentlichten dann einfach mal sowas. Und dann hatte er das Buch halt dann da liegen und hatte sich Teile davon durchgelesen und hat mich dann dazu interviewt. Und das war eine sehr, sehr technische Diplomarbeit. Und das war dann damals, ich glaube, 6 Jahre her. Und dann haben wir halt unter anderem auch dazu gesprochen. Ich glaube, der allgemeine Teil war sehr gut. Der Teil dann zur Diplomarbeit war ein bisschen holprig. Aber klar, er war dann damals auch ganz normaler Partner, als ich dann angefangen habe in London, und hat mich da auch dann natürlich mit ausgewählt. Dann für die Entscheidung, wer übernimmt in Deutschland, natürlich war er da auch involviert. Da ist immer die Frage, soll sich jemand Externes oder Internes nehmen? Und sie haben sich halt für die interne Option damals entschieden.
Erklär mal, welches Geschäft ihr am Ende eigentlich macht. Also wir haben ja schon am Anfang verstanden, das ist also ganz anders als Venture Capital. Hatten wir ja auch schon sehr viele Gäste in den letzten Jahren immer wieder hier, die sozusagen ganz frühphasig investieren. Wagniskapital heißt es ja auch bei euch. Ist was anderes. Was macht ihr?
Also es ist wirklich komplett anders. Und ich glaube, in Deutschland fängt man jetzt über die letzten Jahre an, langsam an zu verstehen, was es eigentlich ist. Weil es ist ganz anders als Venture Capital und es ist auch ganz anders als klassisches Private Equity. Was wir machen ist, wir investieren in sehr, sehr stark wachsende Firmen, aber wir investieren in der Phase, wo die eigentlich bewiesen haben, ich habe ein Geschäftsmodell, das funktioniert und der Markt ist da. Das heißt also, wir nehmen weniger Geschäftsmodellrisiko, wir nehmen auch kein Marktrisiko, sondern wir übernehmen, ich beschreibe das immer so als Institutionalisierungsrisiko. Das heißt, die Phase, in der wir dann reinkommen, ist eben die Phase, wo die Firmen einfach sehr, sehr stark wachsen, aber sie haben bewiesen, dass irgendwie Produkt und Markt da ist. Und das ist schon eine sehr spannende Phase, weil das ist ja letztlich die Phase, die, und du kennst das wahrscheinlich aus deiner eigenen Erfahrung, die für die Unternehmer vielleicht nicht ganz so einfach ist, weil du wirst ja Unternehmer, weil du eben nicht für einen großen Konzern arbeiten willst. Du findest Institutionalisierung und Prozesse und sowas eigentlich ja nicht so spannend, sondern du willst ja so ein bisschen dieser freie Radikal sein. Aber du musst irgendwann halt, um dann erfolgreich zu sein, musst du irgendwann eben dich auch auf dieses Thema fokussieren. Wie baue ich Prozesse auf? Wie baue ich Strukturen auf? Wie baue ich Leute unter mir auf, die auch teilweise Sachen übernehmen von mir, ohne dass ich selber vielleicht 100% involviert bin. Ne? Und das ist eine sehr, sehr spannende Phase. Da kommen wir dann rein, investieren dann relevante Minderheitstickets. Und,
also relevant heißt schon so 100 Millionen oder sowas, ne?
Ja, also das Durchschnittsticket bei uns insgesamt über die ganze Firma sind 100, ich glaube 41 Millionen, also 150 Millionen Dollar. Das ist ja inzwischen das gleiche wie Euro. In Deutschland sind wir ein bisschen darüber, aber das ist so ungefähr diese Größenordnung. Also ich glaube, in den letzten 10 Jahren in Deutschland haben wir 2,5 Milliarden ungefähr investiert und ich glaube, davon waren 3 Deals unter 100 Millionen. Also die meisten sind dann schon ein bisschen
größer. Aber das klingt ja eigentlich irgendwie fast logischer als von rein so einer Verzinsungssicht als jetzt Venture Capital, weil da hat man ganz viele Firmen, die am Ende gar nichts werden, wo du sagst, okay, hat nicht geklappt. Ganz wenige werden dann riesengroß. So ist ja halt immer, glaube ich, da die Logik. Bei euch ist es so, du guckst dir was an, du hast es gerade genannt, wir nehmen keinen Markt- und kein Produktrisiko. Am Ende heißt es ja in anderen Worten, ihr guckt euch an, wenn was funktioniert, das schon im Kleinen oder im Mittelgroßen gut läuft, dann geht ihr mit viel Geld rein und erwartet eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, dass es jetzt noch größer werden wird.
Also ich finde es, deswegen habe ich auch den Sektor selber für mich ausgesucht, ein sehr, sehr spannendes Risiko-Rendite-Profil, ne? Weil du halt, wie du sagst, nach unten nicht so viel Risiko hast. Wir nutzen ja auch bei unseren Investments relativ wenig Leverage, verglichen jetzt im klassischen Private Equity. Das heißt, wir haben also auch, wenn eine Firma, also im klassischen Private Equity ist ja so, wenn eine Firma um 20% nach unten geht, ne, in der Bewertung und du hast 50% Leverage drauf.
Also Fremdkapital
Leverage, genau. Dann geht das halt um 40% nach unten. Ne? Und das ist also von daher hast du aufgrund der Finanzierungsstruktur im klassischen Private Equity relativ viel Risiko. Das haben wir in dem Sinne nicht. Und deswegen ist das eine finde ich, eine sehr spannende Asset-Class sozusagen. Und du siehst es auch, man nennt das in unserer Industrie die Loss-Ratio, also wie viel der Investments, die wir machen, bei wie vielen verlieren wir Geld. Das ist bei uns im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Das heißt also, nach unten ist es spannend. Die Frage ist halt, wo kommt dann die Rendite her? Bei den Venture-Firmen kommt dann die Rendite aus 2, 3 absoluten Home-Runs. Und bei uns ist es halt schon ein bisschen breiter verteilt auf viele Gewinner.
Ich habe jetzt geguckt, es gibt so Studien, die Rendite bei eurem Modell liegt so bei 11%, also was jetzt ja auch gar nicht so krass viel am Ende ist. Das heißt, man macht schon eine Rendite, auch natürlich gut, aber könnte man jetzt möglicherweise sogar eine Börse oder wenn man jetzt in den letzten Jahren in größere Indizes, hätte man das vielleicht auch hinbekommen können.
Ich glaube, bei den sehr gut laufenden Fonds ist sie doch deutlich höher.
Okay.
Also nicht deutlich höher, aber schon deutlich, deutlich höher. Ne? Das ist, weil, wie gesagt, sonst, du hast ja immer auch eine Illiquidität. Also du kommst ja bei unseren Investments nicht raus. Das heißt, du musst immer besser dich entwickeln als bei der Börse. Bei der Börse kannst du immer raus und für diese Illiquidität musst du auch
eine Prämie
erwirtschaften. Deswegen sind dann die Renditen bei uns dann doch schon mal ein bisschen merklich höher.
Aber also, um es mal zu verstehen, dass ihr würdet also auch keine Mehrheit machen. Also klassisch kennt man das von Private Equity, dass die eine Firma auch ganz entweder ganz kaufen oder ganz zum großen Teil kaufen und dann auch da Schulden drauflegen, um das zu finanzieren, die Übernahme. Sowas macht ihr alles nicht.
Wir haben, ich glaube, im Portfolio 90% Minderheitsbeteiligung. Das sind dann meistens schon signifikante Minderheitsbeteiligungen. Das sind dann 20, 30, 40%. Und das ist so eigentlich das Brot- und Buttergeschäft. Mehrheiten würden wir auch machen. Und es gibt auch sicherlich ein paar negative Aspekte aufgrund dieser Minderheitsbeteiligung, die wir dann haben. Aber wir haben halt die Erfahrung gehabt, dass die spannendsten Firmen, in die du investieren kannst, da ist halt meistens keine Mehrheit verfügbar. Ne? Und deswegen sind wir auch sehr zufrieden mit unserer Position als Minderheitspartner. Man muss sich dann natürlich immer sehr genau angucken, wer ist eigentlich der Mehrheitsgesellschafter. Also kommt man mit den Personen aus, man ist denn ja auch dann immer so zu einem Teil zumindest ausgeliefert. Ne? Und da stecken wir auch schon viel in dem Investmentprozess rein, Zeit rein, zu gucken, kommen wir eigentlich mit den Leuten aus. Das ist immer ein sehr partnerschaftlicher Ansatz, den wir versuchen, dann da zu fahren.
Dann lass mal über ein paar Deals sprechen. Also der Initial-Deal, haben wir gerade schon gesagt, Axel Springer. Wie kommt sowas zustande? Also das war damals so, ruft dann der Matthias Döpfner an und sagt, ich habe eine Idee und ich brauche dafür Kapital. Habt ihr Lust? Oder ich stelle mir vor, eine Herausforderung generell in eurem Job ist es ja wahrscheinlich überhaupt, in Deals auch hineinzukommen. Ich habe das beim VC jetzt auch verstanden, dass sich da wohl die Welt verändert hat. Während man früher immer angerufen wurde, wenn jemand Geld brauchte, ist es jetzt halt so bei den guten Firmen, da gibt es so viele Investoren, die da rein wollen. Das heißt, das ist dann hat sich verändert, also eigentlich gedreht. Man ist gar nicht so einfach in die guten, das ist jetzt übertragen auf den Springer-Deal. Das heißt, derjenige zu sein, den der Matthias Döpfner anruft, ist die große Kunst und gar nicht so sehr das Geld zu haben.
Also das ist war schon fast immer so und ist jetzt noch mal ein bisschen stärker geworden, dass du eigentlich mit den meisten Investments einen Dialog schon mal über die Jahre aufgebaut hast. Weil das ist für uns natürlich schon ein Sprung, ne? Dass man sagt, man investiert relevante Beträge als Minderheit. Das heißt, man muss einfach das Gegenüber kennen. Und aber auch umgekehrt. Ne? Das sind ja sehr, sehr gut gehende Firmen. Und das heißt, auch die anderen Gesellschafter und Managementteams, Gründer oder auch dann in dem Fall von Springer die Konzerne, überlegen sich auch auf der anderen Seite sehr gut, wen sie dann reinlassen. Und deswegen sind häufig solche Transaktionen welche, die sich über ein paar Jahre entwickeln. Dialog, der sich entwickelt, auch ein gewisses Maß an Vertrauen, Referenzen. Ne? Man selber macht Referenzen, die Firmen nehmen Referenzen bei anderen Gründern, bei anderen Firmen, mit denen man zusammengearbeitet hat. Weil halt, du kannst ganz, ganz viel in Verträge reinschreiben und die Vertragswerke sind da meistens schon relativ dick. Aber idealerweise ist es so, dass du dir den Vertrag nachher nicht mehr anguckst, sondern du hast so ein gutes Art, wie du miteinander zusammenarbeitest, ein Vertrauensverhältnis, dass du alle Themen, die es halt dann doch in so einer Partnerschaft immer mal wieder gibt, besprechen kannst und dann so die Lösung finden.
Dann sag mal jetzt zu dem ganz konkret, zum Classifieds bei Springer. Da hattest du dir das ausgedacht oder hat Springer sich das ausgedacht oder wie kommst du
da? Da gab es schon einen Dialog, der war paar Jahre alt, ne? Und der hatte, glaube ich, damals sogar schon angefangen, da war ich noch gar nicht bei GA. Ich war damals, als wir den Deal gemacht haben, glaube ich, 3 Jahre da und ungefähr 3 Jahre gab es schon so einen losen Dialog. Ne? Das ist bei vielen Deals. Also jetzt, wenn du der Tim von Krono war ja auch schon mal bei dir. Ich glaube, den Tim kannte ich, bevor wir da investiert haben, wahrscheinlich 6 Jahre, 6, 7 Jahre. Ne?
Und dann also Tim Stracke, Krono24, genau. Wir sprechen nochmal drüber, die führende Luxusuhrenmarktplatz war, glaube ich, vor 2 Jahren ungefähr hier im Podcast mal zu Gast.
Genau.
Wahnsinns-Story. Also ihr kanntet euch länger.
Genau.
Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, jetzt passt's. Oder er war dann irgendwann bereit, euch sozusagen reinzulassen, das Geld anzunehmen.
Es ist immer beides. Ne? Weil es ist auch für die Gründer oder auch für die Konzerne, mit denen wir zusammenarbeiten, auch immer natürlich die Frage, wann, zu welchem Zeitpunkt nehme ich mir welche Art von Investor rein? Es gibt, wir oder jeder Investor ist sehr, sehr gut für eine gewisse Phase, aber halt auch wieder nicht der richtige Art von Investor für andere Phasen. Und da muss man einfach gucken, wann es irgendwo passt. Dann gibt es natürlich auch die Themen Bewertung und so weiter. Also bei den meisten Deals, würde ich sagen, kannten wir die handelnden Personen schon länger. Es gibt aber auch andere Situationen. Bei Flixbus war es so, da kannten uns gar nicht, ne, mit den Gründern. Wir kennen HV Capital sehr gut. Da gab es eine gewisse Beziehung, aber die Gründer kannten wir nicht. Aber das war so, das war sehr, sehr zeitkritisch, weil es da eben damals um diesen Merger ging zwischen meinem Fernbus und Flixbus. Und das war zeitkritisch und da musste man halt so dieses Anbändeln, was man normalerweise über ein paar Jahre macht, über eine sehr kurze Zeit machen. Ne?
Okay. Also da müssen diese Deals alle mal, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Du hast ja wirklich dann irgendwie in der halben deutschen, sagen wir mal, Digitalszene, also den großen Topstars, irgendwie die Finger mit drin. Insofern, lass einmal noch nur das Thema Springer zu Ende. Es war ja ein super Deal. Also ich habe dann 300 Millionen habt ihr da investiert. Am Ende knapp 9% dafür an Springer Aktien bekommen, als sie noch börsennotiert waren. Das entsprach dann, ich habe das nur nachgelesen, irgendwie eine Verdreifachung von euren 300 Millionen. Also das heißt, damals muss dann irgendwie Springer fast 9 Milliarden wert gewesen sein, damit die 3 Millionen dann zu dem Dreifachen werden können.
Ja, es war damals, also technisch war es so, wir hatten eine Beteiligung an der Classifieds-Gruppe von Springer. Das war eine Tochtergesellschaft von Springer, da waren dann letztlich alle Classifieds-Beteiligungen von Axel Springer subsumiert und an dieser Gruppe hatten wir dann eine Beteiligung. Es gab damals dann die Überlegung, das ist auch alles öffentlich, deswegen kann man darüber reden, ob man diese Gruppe eben an die Börse bringt oder ob Springer sagt, wir wollen eigentlich die erstmal nochmal für einen gewissen Zeitraum innerhalb des Verlags weiterentwickeln. Und dann hat sich eben Springer für Option 2 entschieden und hat uns teilweise über eine Zahlung von einem Betrag rausgekauft und teilweise eben mit Aktien bezahlt. Und das war dann so eine Mischung aus beidem. Und wir waren dann eben noch für, ich glaube, 2 Jahre dann selber noch an der börsennotierten Gesellschaft Axel Springer oben. Dann.
Aber so eine Verdreifachung ist dann schon so das, was da ungefähr bei
rauskommt? Ich glaube, das ist immer so, dass wenn ein Deal gut läuft, dann redet man immer über, bei uns in der Industrie, über eine Verdreifachung über 5 Jahre. Das entspricht 25% Rendite vor Gebühren und das ist immer so das Zielbild. Also die gesamte Private Equity Markt, alle Modelle, die da draußen rumfliegen, gehen immer davon von 20-25% raus. Da hast du natürlich gewisse Schwankungsbreite drumherum, ne? Also nicht alle Deals laufen gut und dann gibt es ein paar, die laufen besser. Aber deswegen ist das, glaube ich, wenn man sagt, dass ein Deal gut lief und ich glaube, der lief für beide Seiten sehr gut, dann kann man davon.
Aber ihr seid dann irgendwann doch rausgegangen, weil ich meine, es ist ja dann, ist alles nachzulesen, dann hat Springer irgendwann das Unternehmen von der Börse genommen, KKA, also ein anderer Private Equity Investor kam rein. Inwiefern sind die anders als ihr? Also warum habt ihr nicht gesagt, Mensch, was die jetzt da machen, wir sind ja schon drin, lass doch einfach drinbleiben. Sie sehen ja jetzt scheinbar auch als irgendwie eine Zukunft, die ihnen mehr Geld bringt. Warum habt ihr die nicht gesehen?
Also wenn du nochmal so überlegst, was sind so die verschiedenen Arten von Investoren? Venture Capital, Growth und Private Equity, dann ist es immer so, dass die Frage ist, wo kommt eigentlich die Rendite, die diese Gesellschaften generieren, wo kommt die eigentlich her? Und da gibt es unterschiedliche Hebel. Das eine ist der Hebel Wachstum, das zweite ist der Hebel Kostensenkung, das heißt also Umsatz bleibt gleich, aber ich kann halt mein EBITDA verbessern oder mein Ergebnis verbessern, das heißt ich muss die Kosten reduzieren und der dritte ist Transaktionsstruktur, ich arbeite vielleicht mit Fremdkapital, ich kriege die Firma besonders günstig und so weiter. Im Venture Capital ist es nur Wachstum. und zwar explosivstes Wachstum, gepaart mit vielen Firmen, die auch dann eben nicht erfolgreich sind. Bei uns ist es zu 80-90% Umsatzwachstum der Firmen. Das heißt, wir machen sehr wenig mit Fremdkapital. Wir machen auch ganz, ganz selten Investments, wo es darum geht, die Kostenbasis zu reduzieren. Im Private Equity ist es was ganz anderes. Im Private Equity ist die Mischung eigentlich so, dass es weniger aufs Wachstum ankommt, ab und zu auch, aber dass viel auch über eine Optimierung der Firmen kommt. Das heißt also, die Kostenbasis wird irgendwo optimiert und dann eben gepaart mit einer Finanzierungsstruktur meistens. Das ist so das klassische Private Equity Geschäft. Die klassischen Private Equity Gesellschaften machen jetzt ja auch alle Growth, ne? Und deswegen kommen die auch sehr stark in unseren Markt rein. Aber klassisch ist es so, dass bei uns 80-90% eben über Umsatzwachstum kommt und im klassischen Private Equity ist es eine viel stärkere Mischung, ein bisschen Umsatz, bisschen aber auch Optimierung. Eben Optimierung der Firma.
Also das heißt, der KKR-Approach ist dann eher Optimierung und da habt ihr gesagt, okay, das ist nicht unser Geschäft, deswegen gehen wir da jetzt...
Das ist einfach eine andere Art von Deal, ne? Ohne zu sagen, das ist besser oder schlechter, das ist einfach eine andere Art zu investieren. Das ist jetzt unabhängig bei dem Deal, aber das ist einfach eine andere Art zu investieren. Die sind ja inzwischen so groß, dass sie auch viele Growth-Deals machen. Ne? Siehst du ja auch schon dann, die haben ja bei Get Your Guide investiert und so weiter. Also die machen ja auch jetzt viel Arten von Transaktionen, die wir auch machen. Aber normalerweise ist klassisch Private Equity eben weniger auf Wachstum. Und du siehst das halt auch in der Art, wie wir die Firmen angucken. Also wenn wir in so eine Analyse reingehen, dann geht es halt darum, okay, wie kann ich meinen Umsatz verdreifachen, verfünffachen? Ne? Und das heißt, wir gucken uns das Thema Kosten meistens gar nicht so detailliert an. Eine klassische Private Equity Firma macht wahnsinnig viel Arbeit, natürlich auch auf der Kostenseite, weil da kommt dann halt das Geld her, ja. der Wert her. Ne?
Ja, der Wert, ja. Aber sag mal, ein Aspekt, also beim Umsatzwachstum ist ja bei euch auch, dass ihr das Geld dann den Firmen zur Verfügung stellt, um dann Zukäufe zu machen. Das hast du gerade schon erzählt. Also bei Flixbus war das so, dass am Ende euer Geld genommen wurde, damit Flixbus dann den Wettbewerber übernehmen konnte und dann sich einverleiben konnte sozusagen.
Genau, also bei uns ist es so, also muss man vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Wenn du im Venture-Bereich investierst, dann geht das Geld meistens dahin, dass das von der Firma aufgenommen wird und für Wachstum ausgegeben wird. Meistens eben organisches Wachstum, aber auch ab und zu M&A. Bei uns ist es ein bisschen differenzierter, weil wir sind so ein bisschen Geschäftsmodell-Snobs. Das heißt, wir investieren in Geschäftsmodelle, die sehr idealerweise wenig Kapital brauchen, um zu wachsen, weil dann hast du da weniger Risiko. Das heißt, wir investieren auch häufig in Situationen, wo Bestandsinvestoren auch Anteile verkaufen, weil die Firmen vielleicht schon in einem Stadium sind, wo die gar nicht mehr so viel Geld brauchen, um zu wachsen, weil sie vielleicht schon profitabel sind und gar nicht mehr so viel Geld benötigen. Bei Flixbus war es eine Mischung schon auch aus Geld für Wachstum und es war eben auch für M&A. Also das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also wir haben teilweise Situation, wo wir in wirklich noch relativ junge Firmen investieren, die wirklich Wachstumskapital brauchen. Aber wir haben teilweise auch Situationen, wo, wenn wir 300, 400, 500 Millionen investieren, was ja auch häufig der Fall ist, da brauchen die Firmen kein Geld zum Wachsen. Also das Classifieds-Portfolio von Springer war auch schon zu dem Zeitpunkt, als wir investiert haben, ein hochprofitables, extrem attraktives Geschäft. Und da brauchte man kein Wachstumskapital für die Firmen letztlich.
Aber da hat man euch trotzdem reingeholt, um das sozusagen irgendwie ein bisschen zu versilbern dann, um das Geld woanders einzusetzen?
Ich glaube, wenn es nur darum geht, dann ist das meistens ein schlechter Deal, wenn es also nur darum geht, irgendwo einen Wert zu zeigen. Ich sehe das immer so, wir hatten eben drüber geredet, als Gründer ist es ja so, dass du irgendwann dich institutionalisieren musst. Ne? Das heißt, du bist super unternehmerisch unterwegs, musst dich aber so ein bisschen institutionalisieren, damit du skalieren kannst. Bei den Beteiligung von den Konzernen ist es umgekehrt. Die hängen da in einem Konzern rum und die Firmen sind meistens sehr institutionalisiert, weil du halt irgendwo einen Konzern hast, der vielleicht börsennotiert ist und der einfach seine Prozesse hat. Und bei den Situationen ist es so, dass die Firmen eigentlich wieder ein bisschen Unternehmertum eingehaucht bekommen müssen. Und das schaffst du, indem du die Firmen vielleicht etwas vom Kerngeschäft weghältst, einen externen Investor mit reinbringst und die dadurch etwas unabhängiger führen kannst.
Und das, also ist dann wirklich auch, jetzt mal, wenn man das so weiterdenkt, es gibt ja auch die Argumentation, warum jetzt Springer den KKR-Deal gemacht hat. Klar ist das nicht dein Deal, was anderes, aber auch, um am Ende Hilfe zu haben bei so einer Kostenoptimierung. Also holt man wirklich euch jetzt auch, oder in dem Fall der KKR, anderes Modell, aber man nimmt Investoren an Bord, gar nicht so sehr wegen des Geldes, aber wegen wirklich des Know-hows und der Hilfe, die so Investoren dann auch sein können, sei es nun bei Optimierung oder sei es nun bei, in deinem Falle, sozusagen institutionelle Strukturen ein bisschen aufzubrechen, aufzulockern, um wieder unternehmerisches Wachstum zu ermöglichen. Das ist ja wirklich so, das klingt ja so, als wenn man auch quasi eine Beratung holen könnte, aber ist besser mit euch, weil ihr das mit eigenem Geld hinterlegt und selber macht.
Das ist, im Idealfall ist das so. Also jetzt bei dem KKR-Springer-Deal bin ich nicht nah dran, deswegen kann ich das nicht kommentieren. Aber es ist schon so, dass viele Investoren auch einfach viel Erfahrung haben in gewissen Situationen und dadurch dann halt auch den Firmen helfen können, diese Situation oder diese Phasen vielleicht etwas besser zu navigieren und diese vielen Entscheidungen, die man dann da treffen muss in solchen Phasen, einfach mit einer höheren Sicherheit dann irgendwo zu treffen. Und wenn ich mir jetzt einfach das bei uns angucke, wir haben ein relativ großes Team neben uns als Investoren intern, das stark operative Erfahrungen hat. Also wir haben zum Beispiel ein ganzes Team, das sich mit Pricing-Themen beschäftigt. Wir haben ein Team, das sich mit Online-Marketing-Themen beschäftigt. Also so ein bisschen das, Flo Heinemann war ja auch vor ein paar Wochen hier, kommt ja im
Operational VC.
Genau. Und das ist schon, also diese Story, die Flo, glaube ich, ganz toll gemacht hat im VC-Bereich, ist im Growth und auch im Private Equity ist schon sehr ausgeprägt. Also da gibt es viele von unseren Wettbewerbern haben riesen eigene interne Beratungen. Wir machen das immer sehr stark über Leute, die eine sehr seniore Erfahrung und stark operative Erfahrung hatten. Also wir haben jetzt als einen Operating Partner bei mir im Münchner Team, den Achim Berg, der
Microsoft-Chef, Bertelsmann-Vorstand auch gewesen.
Genau, so. Bertelsmann-Vorstand. Und der dann halt auch so als Sparringspartner den Firmen zur Verfügung steht. Ne? Oder jetzt ist kürzlich der ehemalige CEO von Inditex und Sarah ist jetzt als Senior Advisor bei uns in London an Bord gekommen. Das sind einfach Leute, die dann den Firmen, den Gründern, den Geschäftsführern zur Verfügung stehen, um einfach mit denen zu diskutieren, hey, guck mal, ich habe jetzt dieses Thema, ich habe jetzt diese Phase, wie soll ich da eigentlich rangehen? Ne? Und da ist schon sehr, sehr viel sehr viel Erfahrung, welches dann bei den Investoren sitzt. Und da muss man sich auch als Firma, in die investiert wird, sehr genau überlegen, welcher Investor könnte eigentlich am besten passen in der Phase, in der ich mich gerade befinde.
Ich hätte mir auch vorgestellt, dass bei ein paar Deals, oder war ich sehr beeindruckt, ich dachte, okay, guck mal, die haben so ein sehr gutes Makroverständnis für Sektoren. Also nehmen wir mal die ganze Parship-Entwicklung. Da wart ihr auch mit beteiligt, um was mit anderen Deal rauszuziehen. Und da war es ja seit Jahren so, dass ich da in dem Markt eigentlich Geld verdienen ließ mit Dating oder Matchmaking. Aber es gab halt viel zu viele Player und die haben sich dann über die ganzen Marketingkosten immer das Leben schwer gemacht, irgendwie Elite-Partner und Parship und international eHarmony und ein paar andere. Und dann habe ich immer wahrgenommen, okay, jetzt kommt ihr mit ProSieben gemeinsam, kauft Parship und kauft alles andere auch auf, was da so irgendwie ist. Bis hin zu eHarmony in den USA habt ihr alles konsolidiert. Und dann hat er sich überlegt, oder ich dachte, das war da wirklich du, okay, wie können wir das machen? Wie können wir aus diesem Markt Geld, mit diesem Markt Geld verdienen? Indem wir Geld mitbringen, eine Konsolidierung ermöglichen und dann eine große Firma schaffen, die dann am Ende davon profitiert, dass es keinen anderen mehr gibt und dann das Geld abräumt, das da ist. ist das so in meinem Kopf alles falsch oder sagst du da so ein bisschen, war das schon so?
Ja, also Parship ist eine ganz tolle Geschichte. Da sind wir jetzt seit einigen Jahren mit ProSieben zusammen investiert. Da war vor uns auch schon ein anderer Investor drin. Die haben damals den ersten Deal zusammen mit ProSieben gemacht, als Parship Elite-Partner gekauft hat. Und das war schon auch eine Story, die sehr stark auch von dem Management-Team getrieben wurde. Ne? Also das war schon so, die hatten diese Vision. Und die haben dann das zusammen natürlich mit ProSieben und den Investoren umgesetzt. Aber das war auch schon sehr, sehr stark durch die getrieben. Also ich glaube, dass wir dann hingehen und sagen, okay, das ist jetzt von außen die Vision, dann brauchst du ja immer noch irgendwo ein Management-Team und eine Plattform, die das umsetzt. Und meistens ist es halt irgendwo so, dass es dann sehr stark durch so ein Team getrieben wird und dass man dann eben uns als Partner, der auch dann sehr starkes Buy-in hat und der sehr viel Geld investiert, der die dann unterstützt. Ne? Mhm. Und da ist Parship eine ganz tolle Geschichte. Ne? Also ich glaube, man unterschätzt das teilweise. eHarmony war damals ja, als der Sektor erfunden wurde, war das ja sozusagen der erste Spieler in diesem Markt. Das ist so ein bisschen das, was viele deutsche Gründer kennen, das den Pitch. Ja, wir sind wie die und die Firma aus den USA, nur 5 Jahre später. Ja.
Und die und die Zalando ist Zappos und so weiter.
Genau, genau. Und das ist ja heute auch weniger stark ausgeprägt, weil du viel Innovation halt auch inzwischen hast, die aus Deutschland kommt. Deswegen gibt es jetzt nicht mehr so viele Situationen, wo man immer sagt...
Aber die ganze Rocket-Zeit war ja so eine Klonzeit. Ganz, also ein
bisschen. Genau, genau. So, und das war damals im Dating, war es halt eHarmony, ne? So, eHarmony war halt das Vorbild. Und wenn jetzt der deutsche Spieler aus Hamburg die übernimmt, ja, das ist schon
ist generell Dating und Matchmaking, muss man vielleicht nochmal offiziell sagen, glaube ich, haben wir im Podcast noch nie so klar offengelegt, das ist mir aber schon ein paar Mal aufgefallen, ist eine der wenigen Sektoren der Digitalbranche, wo wirklich Deutschland da, weiß ich nicht, mitführend ist. Gut, Tinder und so, das ist jetzt wieder ein amerikanisches Spiel, aber zumindest in diesem Matchmaking-Bereich.
Ist eine der Top 3 Firmen. Also es gibt 3 Firmen. Es gibt die Match-Gruppe, wo Tinder drin ist. Dann gibt es Bumble, Badoo als zweite Gruppe und dann Parship Meet heißt es jetzt ja als Gruppe, das ist so die drittgrößte globale Datinggruppe. Und es ist ein tolles Geschäft, das auch schon sehr lange erfolgreich auch funktioniert, weil einfach der Wert auch für die Kunden einfach da ist. Ne? Das ist ja ein extrem wichtiges Thema. Und die Kunden sind grundsätzlich natürlich zufrieden, sonst würde das so nicht
so viel, ja, klar.
So,
und wie viel gehört euch da an der Gruppe?
Wie viel Geld?
Wie viel euch da an Anteilen?
Wir sind bei, wenn du Management-Anteile inkludierst, sind wir bei 42%.
Okay, das ist schon relevant.
Relevant, genau, genau. Aber es ist so ein Beispiel, und man findet diese Beispiele immer eher außerhalb von Berlin. Aber wenn du jetzt eine Parship dir anguckst oder auch damals, als wir bei Springer investiert waren, eine Stepstone aus Düsseldorf anguckst, das sind einfach klassische Online-Geschäftsmodelle, die schon alt sind, aber die einfach hervorragend funktionieren, die auch vom Geschäftsmodell her sehr interessant sind, sehr profitabel sind und die immer in diesem gesamten Startup-Hype, den es so in Deutschland gibt, der ja ganz toll ist, ne, da ist ja eine wahnsinnige Dynamik drin, aber die immer so ein bisschen vergessen werden. Also es passiert unglaublich viel in Deutschland, in dem Technologie-Startup-Umfeld, was so ein bisschen unterm Radar ist. Also eine Stepstone ist sicherlich eine Milliardenfirma und das ist keine Milliardenfirma, weil da Fantasie ist, sondern unter anderem auch, weil die Umsatz und Ergebnis und Cashflow abliefern. Und da gibt es viele. Ne? Also es gibt auch zum Beispiel eine Softwarefirma in München, Nemetschek, die macht so Architektur, Bausoftware. Ne? Und ich glaube, eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden ist oder 8 Milliarden.
Also ist eine MDAX-Konzerne?
Ist im MDAX, ist eine deutsche Softwarefirma, börsennotiert, Gründer geführt. Eine andere, wir hatten, waren lange Jahre, das war eine Transaktion von dem Klaus Esser damals, investiert in eine Firma in Koblenz, die heißt CompuGroup, die macht so Arztabrechnungssoftware, gerade so im Bereich, im Dentalbereich, glaube ich auch 3-4 Milliarden wert. Ne? Und das sind so Firmen, die sitzen dann irgendwie in Koblenz. Wenn du dir jetzt auch anguckst, wir haben eine unserer...
Jetzt kommt Chemnitz, ne?
Jetzt kommt Chemnitz.
Ja
aber das ist wirklich, das ist toll. Gefallen, ja. Das ist toll, weißt du, das ist einfach so. Wir haben, wenn ich mir angucke, wo sind wir aktiv? Wir sind eigentlich relativ wenig in Berlin aktiv. Natürlich gucken wir uns da viel an und hätten auch sicherlich einige Transaktionen sehr gerne gemacht. Aber wir haben ein wahnsinnig breites Portfolio. Jetzt Parship in Hamburg, Staffbase in Chemnitz.
Erklär mal kurz, Staffbase ist also auch eine Software, war hier noch nicht im Podcast zu Gast, bin ich jetzt gerade, müsstest du mir vielleicht mal helfen, den Gründer mal zu holen, weil ich verstanden habe, wie groß es dann wirklich ist scheinbar. Also erzähl mal ein bisschen.
Staffbase ist jetzt ein Investment, wo wir seit letztem Jahr investiert sind und ist letztlich eine oder der globale Führer bei Software für Employee Communication. Und zwar eher so im Bereich Non-Desk-Workers, also Leute, die irgendwo am Fließband arbeiten, in der Produktion arbeiten, im Lager arbeiten. Und das heißt, wenn ich als große Firma, Telekom oder Vodafone, mit diesen ganzen Leuten kommunizieren möchte, dann nutze ich halt so eine Software wie wie Staffbase.
Und wie bist du jetzt an den konkreten Deal dann gekommen?
Das ist eine Transaktion, die hatten mein Partnerkollege oder zwei Kollegen von mir aus dem Münchner Büro gemacht. Deswegen bin ich bei der Firma selber nicht so stark involviert. Aber das ist halt ein Dialog, den man über Jahre hatte. Und dann hat es halt vom Zeitpunkt her gepasst, dass wir dann letztlich da investieren. Wir haben letztes Jahr investiert, wir haben dieses Jahr nochmal nachinvestiert.
Welche Größenordnung wurden da investiert?
Die meisten Investments, die wir machen, sind ja schon,
das heißt, wir reden schon
dreistellig. Und ich glaube, es wurde ja auch in der Presse gemunkelt, dass es irgendwo einen Unicorn-Status hat. Und ist, glaube ich, eine ganz gute Annahme. Und es ist toll, das ist eine Firma, die ist jetzt Unicorn, macht Großteil des Geschäfts inzwischen in den USA, ist weltweit eine der in diesem Segment eine sehr, sehr spannende, sehr spannende.
Eine wahrscheinlich der Top-Arbeitgeber in Chemnitz auf einmal, ne?
Mit Sicherheit, ne? Und da macht auch irgendwo, finde ich, unsere Regierung einfach einen schlechten Job, da zu helfen in der Vermarktung. Wir haben ja jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr viel in Frankreich investiert. Und wenn da irgendwo, wenn jemand wie wir in ein französisches Startup investiert, in einer relevanten Größenordnung, dann siehst du halt Macron, alle Minister, die sind auf LinkedIn und sagen, oh, guck mal hier nochmal irgendwie, ne, go Frankreich, go Frankreich. Und jetzt ist es ja so, weil jetzt musst du überlegen, in Ostdeutschland ein Unicorn aufzubauen, da gibt es jetzt leider außerhalb von Berlin nicht sehr, sehr viele Beispiele. Und deswegen ist das ganz, ganz, ganz tolles Beispiel.
Also müssen wir dringend mal hier porträtieren.
Absolut, absolut.
Du musst den Kollegen mal überzeugen, mal zu kommen.
Werden wir helfen.
Okay. Was war denn jetzt über die Deals, die wir jetzt gehört haben? Also Chrono24, Flixbus, Staffbase, Parship, Springer und Stepstone. Was war bislang, wo das hat wirtschaftlich am meisten Spaß gemacht?
Gut, ich meine, das Portfolio ist ja noch relativ jung. Ne? Wir sind ja seit 10 Jahren erst in München unterwegs. Das heißt, es dauert immer ein paar Jahre, bis man irgendwo das Portfolio aufbaut. Deswegen ist es noch nicht kein altes Portfolio. Und für uns selber war sicherlich, weil wir da auch inzwischen komplett raus sind, das heißt, wir sehen, es ist nicht nur Papiergeld, sondern wir sehen wirklich, was da unten dann hängen geblieben ist, war sicherlich das Springer-Investment sehr, sehr spannend. Ne? Das ist sicherlich ein tolles Investment gewesen.
Aber deine US-Kollegen, oder du auch, musst du mal sagen, ihr macht ja teilweise auch wirklich da die ganz großen Sachen. Also Uber wart ihr mit dabei, Airbnb und ich glaube bei TikTok oder der Mutterfirma ByteDance seid ihr auch relativ groß mit dabei.
Ja, genau. Also wir investieren so zwischen 25 und 500-600 Millionen Euro Eigenkapital pro Transaktion. Wie gesagt, der Schnitt ist so ungefähr bei 150. Und in einem normalen Jahr investieren wir so 7-8 Milliarden weltweit an Eigenkapital. Das ist schon relativ
groß. Ja, wollte gerade sagen.
Das ist relativ groß.
Also wenn du wessen Geld ist es eigentlich?
Das ist so, wir haben angefangen eigentlich als vor 40 Jahren als Investmentarm eines Family Offices von einem Unternehmer. Und über die Jahre kamen da immer mehr und mehr Family Offices von Unternehmern hinzu. Und heute sind immer noch ungefähr 50% der Investoren, der Anzahl der Investoren sind, kommen aus diesem Family Office.
Also reiche amerikanische Familien zum Teil.
Ja, auch deutsche, französische, asiatische. Also es ist relativ international inzwischen.
Musst du auch Fundraising machen? Also musst du auch selber sozusagen Geld einwerben?
Wir sind da auch involviert, aber inzwischen sind wir einfach aufgrund der Größe, haben wir da auch schon ein spezielles Team. Aber natürlich reden wir auch mit den Investoren, um da auch den direkten Dialog zu haben. Aber inzwischen sind wir ja so, wenn du sagst, 8 Milliarden, die man so pro Jahr investiert. Normaler Fonds, wir haben eine etwas ungewöhnliche Struktur, nicht so diese klassischen Fondsgeschichten, aber wenn du sagst, ein Fonds läuft normalerweise 3 Jahre, dann bist du halt bei 24, 25 Milliarden Fonds-Äquivalent. Also wir sind halt in dem Private-Equity-Umfeld sicherlich schon sehr groß und auch institutionalisiert. Und deswegen haben wir natürlich viele Familien als Investoren auf der ganzen Welt, Unternehmer, haben aber auch institutionelle Investoren.
Und dann kommen auch Sachen, wie so bei Flixbus, wo man sagt, okay, das hast du da jemals gesagt, jetzt in den letzten Jahren Flixbus, da habt ihr auch viel Geld reingesteckt, hast du gerade erzählt.
Ja.
Das war jetzt eine ganz harte Zeit.
Das war jetzt während Covid eine sehr, sehr harte Zeit. Also auch für die gesamte Firma und ich glaube für die natürlich noch mehr als für uns, weil wir haben ein Portfolio und dann in Corona gingen natürlich ein paar Firmen liefen dann deutlich besser. Ne? Deswegen war das für uns natürlich doof, aber vor allem für die Firma, für die Mitarbeiter und vor allem auch für die Buspartner. Flixbus arbeitet ja sehr, sehr, sehr stark mit Buspartnern zusammen, die dann gewisse Linien dann fahren. Das heißt, die kaufen dann den Flixbus, der wo Flixbus draufsteht, und dann gibt es einen Revenue Share zwischen Flixbus und denen. Und also für dieses ganze Flixbus-Ökosystem war natürlich Corona eine desaströse Zeit, ne?
Aber das Investment wird trotzdem erfolgreich?
Nee, jetzt ist es halt vorbei, ne? Also,
jetzt gibt es ein 9-Euro-Ticket, wo man aber günstig Bahn fahren kann.
Genau, das 9-Euro-Ticket hat, glaube ich, da auch nicht geholfen, war auch halt wieder sehr, sehr stark auf die Bahn fokussiert. Warum soll nicht, also natürlich auch, irgendwo muss man auch so eine Gruppe wie Flixbus da integrieren. Flixbus, das ist jetzt ein Datenpunkt von vor ein paar Jahren, deswegen denke ich, dass er heute immer noch relevant ist, dass Flixbus mehr Passagiere in Deutschland pro Jahr transportiert als die Lufthansa. Also es ist ja wirklich auch ein Massenphänomen und durch Flixbus kannst du ja auch Städte an den Fernverkehr anschließen, die eine Bahn oder ein Flugzeug nie anschließen kann. Ne? Und deswegen glaube ich, sollte eigentlich auch ein Flixbus Teil von so einer Lösung sein. Ja, aber sonst ist inzwischen das natürlich die Corona-Zeit hoffentlich, also im Sommer war sie vorbei, jetzt schauen wir mal wieder, was der Winter uns bringt. Wir hatten damals ja auch dann in der Corona-Zeit eine sehr große Übernahme
in USA,
machen können.
Ne? Hatte Daniel Krause den Podcast mal erzählt, ja.
Genau. Und von daher glauben wir schon, dass Flixbus deutlich gestärkt aus der Krise rausgeht. Aber es war eine sehr lange und eine sehr harte und eine sehr teure Zeit für alle.
Wir haben ja gerade kurz über ByteDance und so TikTok gesprochen, und es ist ja auch so, dass irgendwie, du hast es auch gerade erzählt, ein großer Teil deiner Vergütung am Ende an globalen Deals hängt. Jetzt seid ihr bei TikTok, glaube ich, nennenswert engagiert. Also das heißt, du bist da schon offensichtlich interessiert, dass TikTok gut läuft, weil dann schlägt sich es auch bei dir persönlich nieder.
Ja, also wir haben aktuell 200 Beteiligungen und die Beteiligungen sind weltweit verteilt. Davon sind ungefähr 20% in China. Wir haben 20% ungefähr in Europa, wir haben 40% in den USA, also USA ist dominant, aber wir sind kein US-Fonds in dem Sinne, sondern wir sind immer international, und dann der Rest ist dann verteilt auf Südamerika und Südostasien und alle, das steckt alles in einem Topf sozusagen. Und deswegen ist es auch so, dass wenn ich jetzt einen chinesischen Kollegen anrufe und sage, hey, Krono überlegt gerade, sollen wir nach China expandieren, dann hat dieser Kollege natürlich einen Anreiz, mitzuarbeiten und zu sagen, ja, gucken wir uns mal an und sprich doch mal mit der Person, sprich doch mal mit der Person. Hier musst du regulatorisch aufpassen, das sind irgendwelche Steuerthemen. So solltest du irgendwo ans Team rangehen und so weiter. Und das ist toll, weil wir haben halt auf der einen Seite sind wir sehr lokal, weil wir da in Deutschland sitzen und unser Team jetzt ein relativ für unsere Verhältnisse großes Team in München haben, das aber stark eingebunden ist in ein sehr internationales Netzwerk. Und die Kombination ist für uns natürlich sehr spannend, aber auch für unsere Portfoliofirmen sehr spannend.
Aber sag mal, bist du an den Firmen auch ein bisschen näher dran selber oder sagst du jetzt über TikTok, weißt du am Ende nicht viel mehr als ich auch?
Nee, wir wissen schon mehr. Also das Reporting ist ein globales Reporting. Die Themen werden auch global besprochen. Also wir haben ein globales Investmentkomitee, das dann eben die Entscheidung trifft. Das ist alles vollkommen transparent. Da können sich alle Leute einwählen. Selbst unser Praktikant kann sich einwählen in unsere Diskussionen im Investmentkomitee und Portfoliokomitee. Ne? Also das ist sehr transparent und das sind globale Diskussionen.
Okay.
Und das ist vollkommen transparent. Auch die ganzen Reportings sind intern transparent. Deswegen haben wir da schon, wie nah ist man da jetzt dran? Aber bei den größeren Beteiligungen, die werden natürlich dann auch ein bisschen häufiger besprochen, da glaube ich schon, dass unsere Kollegen weltweit eigentlich einen ganz guten Einblick haben.
Wie ist denn, aus dieser Situation heraus, lokal, global, hast jetzt ja, für beides ein gutes Verständnis, wie ist denn dein Blick auf Deutschland sozusagen als Standort? Ich habe vor kurzem einen Podcast gemacht mit dem Philipp Klöckner zusammen, unter anderem, wo wir darüber gesprochen haben, was sind so die wertvollsten oder besten Firmen, die in diesem Jahrtausend hier gegründet wurden. Und dann waren wir beide so ein bisschen ernüchtert und dachten, ja, sind schon tolle Firmen, aber so richtig das Deep Tech oder das ganz große Ding ist gar nicht dabei, außer jetzt BioNTech vielleicht. Was sagt das über den Standort aus? Brauchen wir die vielleicht auch gar nicht, weil es halt sozusagen unser Mittelstand so stark ist, sich so gut entwickelt hat, dass man auch darauf verzichten kann, jetzt irgendwie ständig neue große Sachen zu haben. Wie guckst du auf Deutschland? Ich habe jetzt übrigens auch noch ein letzter Gedanke wahrgenommen, dass wohl oder ab und zu mal gehört, dass ausländische Investoren angeblich zum ersten Mal an Firmen zweifeln, weil sie aus Deutschland kommen, weil hier sozusagen jetzt so viel auf einmal Unsicherheit da ist, Inflation, Energiekosten so hoch, dass vielleicht Investoren wie ihr sagt, oh ja, tolle Firma, aber Deutschland sind wir gerade ein bisschen vorsichtig.
Also wir haben grundsätzlich eine Sache, die wir global beobachten, ist es eigentlich, wir haben das lange Jahre so genannt, Globalisierung des Unternehmertums. Also als ich in der Industrie angefangen habe, das jetzt, ja, das ist jetzt 15, 16 Jahre her, war es eigentlich mal so, du hattest Silicon Valley und selbst in den USA gab es eigentlich außerhalb des Silicon Valleys nicht so viel. Ne? Dann gab es mal vereinzelt hier ein bisschen was. London war relativ aktiv in einem Subsektor und so weiter. Was über die letzten 10 Jahre gekommen ist, ist, dass du eigentlich innerhalb von den USA, außerhalb vom Silicon Valley, aber auch sehr stark weltweit, ein großes Momentum hast an so einer neuen Generation an Unternehmern. Ne? Und das ist, trifft auf Deutschland zu, aber es trifft auch beispielsweise auf Frankreich zu. Wenn ich mir überlege, uns gibt es als Firma 42 Jahre, die ersten 38 Jahre von den 42 haben wir nicht ein einziges Investment in Frankreich gemacht. Kein einziges. In den letzten 4 Jahren haben wir ein paar Milliarden in Frankreich investiert und ich glaube ein Portfolio aktuell von 7 und 8 Beteiligungen von sehr, sehr spannenden, nicht nur französisch auf Frankreich fokussierten Firmen. Und das siehst du weltweit. Also wir haben jetzt eine ganz spannende Beteiligung in Kolumbien gemacht. Wir haben jetzt ein Büro in Jakarta aufgemacht. Also du hast wirklich so dieses Phänomen, dass überall dieser Drang des Unternehmertums hochkommt. Und das ist extrem wichtig, ne, weil die Wahrscheinlichkeit, dass auch der deutsche Mittelstand in 10, 15 Jahren noch so relevant international ohne die neue Generation der Unternehmer ist, weiß ich nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Der Grund, warum der deutsche Mittelstand da ist, wo er ist, ist, weil du irgendwann eine fantastische Generation an Unternehmern hattest. Natürlich ist es jetzt so, die werden dann vielleicht, die Familienunternehmen werden dann weitervererbt und dann hast du eine nächste Generation, wenn du Glück hast, die auch innovativ ist, aber du brauchst ja die Unternehmer. Ne? Und was jetzt in München passiert, ist natürlich toll, wenn da Apple und Google und Microsoft ganz viele Mitarbeiter haben, aber es ist ja eigentlich viel cooler, wenn da Flixbus, Celonis und Personio da die Top-Talente anziehen können. Deswegen, wir brauchen dieses Thema Unternehmertum. Ich glaube, die Politik fängt es so langsam an zu verstehen. Ich glaube, immer noch nicht genug. Ne? Da muss noch viel, viel mehr passieren auf der regulatorischen Seite, auf der Vermarktungsseite und Verständnis, wie relevant das eigentlich ist.
Aber der Standort selber? Sag mal ein paar Worte zum Standort.
Der Standort selber, was brauchst du für einen tollen Standort? Du brauchst Talent, brauchst rechtliche Rahmenbedingungen, du brauchst Kapital, du brauchst eine Mentalität, Risikomentalität. Und dann brauchst du noch so ein bisschen so dieses Amerikanische, so dieses Selbstmarketing. Ne? Du musst so diese Vermarktungsdrang, dass du halt einfach auch sagst, boah, das, was wir jetzt haben, ist richtig geil und let's go. Ne? So, bei fast allen Sachen würde ich sagen, du hast die Talente, die Ausbildung ist immer noch hervorragend in Deutschland. Du hast auch inzwischen mehr so dieses Unternehmertum gehen, Kapital kommt. Du kannst darüber diskutieren, brauchst du mehr deutsches und europäisches Kapital, das ist ein separates Thema. Regulatorische und rechtliche Rahmenbedingungen, da wird man sich schon gerade jetzt in dem ganzen ESOP-Thema sicherlich nochmal ja, ein bisschen mehr Realitätssinn von der Politik wünschen. Aber was uns lange Jahre gefehlt hat, ist halt so diese Selbstvermarktung. Man soll sich einfach mal Elon Musk minus Selbstvermarktung vorstellen. Der wäre bei weitem nicht da, wo er jetzt ist. Ne? So. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass es so extrem ist, kann man drüber diskutieren. Aber so dieses, wow, wir haben was Tolles da und lass uns irgendwie doch drüber reden. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Wenn man sich jetzt anguckt, einfach wie viel Venture Capital investiert wurde in Deutschland pro Jahr. Letztes Jahr war sicherlich nochmal Ausnahmejahr. Aber selbst wenn du das Jahr davor nimmst, war das sicherlich verglichen mit vor 10 Jahren Faktor 6-7. Ne? Also da sind wir haben eine tolle Entwicklung hinter uns. Wenn du das nur runterrechnest auf wenn du es normalisierst auf Größe des Landes, ne, ist immer unfair, das mit USA zu vergleichen, sondern du musst es dann pro Einwohner, pro Bruttosozialprodukt, was auch immer, so normalisieren. Da sind wir sicherlich immer noch einige Jahre, wahrscheinlich 9, 10 Jahre hinter USA und auch England. Ne? Also da kann noch mehr passieren und da muss auch noch mehr passieren.
Aber du machst jetzt um den Standort selber erstmal keine Sorgen, weil ich meine, mit den Energiekosten, wir sind ja auch durchaus ein Land, wo noch produziert wird in Teilen oder wo auch Industrie ist. Und das wird ja schwieriger dann.
Naja, aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen weniger, aber wir investieren ja auch in Firmen, wo das Ganze jetzt, wo das Thema Energiekosten, weil nichts produziert wird, bei uns vielleicht nicht so relevant ist. Grundsätzlich ist natürlich das Thema Energiekosten in Deutschland ein Desaster, ne? Ein absolutes Desaster, was da passiert ist und auch jetzt, wie damit jetzt aktuell umgegangen wird. Das ist ein Desaster.
Aber ich meine, am Ende ist ja keiner, auch selbst eure Startups sind ja dann nicht frei davon. Also wenn der Flixbus braucht ja am Ende die Menschen, die auch reisen wollen, das auch genau. Bezahlen können. Und genau. Das heißt, wenn dann da jetzt das Land als solches nicht gut funktioniert, dann hat man ja auch mit, sagen wir mal, guten digitalen Modellen wenig Spaß.
Also natürlich ist es so, dass wir jetzt aktuell in einer Phase sind mit Inflationsraten, die kannte bisher noch keiner von uns. Und ich glaube, das ist auch leider noch nicht morgen vorbei. Und da müssen wir natürlich schon gucken, wenn das mal nicht nur ein Winter ist, sondern vielleicht nochmal 2, 3 Winter, was wir alle nicht hoffen, dann ist das natürlich schon ein Riesenthema. Ich glaube aber trotzdem, weißt du, für uns ist es schon so, dass die Investmentlogik dadurch getrieben wird, weil es irgendwo Disruption gibt, ne? Weil irgendwo was anders, digitaler, besser gemacht wird. Und das bleibt ja dann bestehen. Ne? Und ob das Wachstum in Deutschland ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter ist, sollte die Leute nicht davon abhalten, innovativ zu sein, Unternehmen zu gründen und da unternehmerisch tätig zu sein.
Sag mal ein paar Worte, weil das auch in den letzten Wochen hier immer wieder Thema war, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es müsste doch ein großes Feld sein und das ist ja nun offensichtlich ein viel drängenderes Problem als viele andere. Climate Tech. Da haben wir gerade schon Enpal kurz gestreift, habt ihr jetzt nicht gemacht. Wie guckst du da drauf? Also ist das schwer zu investieren dort? Gibt es da nicht Technologien? Ist das zu hardwarelastig? Wie sieht es aus? Also, da muss doch was kommen.
Also wir haben jetzt bei uns auch einen eigenen, eine Schwesterfirma sozusagen, die heißt BNZ, Beyond Net Zero, sitzt in London, Headquarter, bisschen in New York, aber vor allem aus London heraus, wo wir auch erste Investments gemacht haben, haben wir eine fantastische Firma in Frankreich investiert, ein paar hundert Millionen vor einigen Monaten. Also da passiert sehr, sehr viel. Und meine These, die mag vielleicht extrem sein, ist, also du hast so die erste große Welle war Technologie, alle waren Technologieinvestoren. Heute ist eigentlich, passiert kein Investment mehr ohne, also jedes Investment ist irgendeine Art, hat eine Technologiekomponente. Und ich glaube, die nächste große Welle ist natürlich das ganze ökologische Thema. Das heißt, ich glaube, in 10, 15, 20 Jahren wird es kaum ein Investment mehr geben, wo du nicht eine ökologische Komponente hast, weil sich keine Firma mehr leisten kann, da nicht drauf zu achten. Und das wird gerade natürlich bei produzierenden Firmen der Fall sein. Und da wird es eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Geschäftsmodellen geben, im Bereich Software, im Bereich Daten, im Bereich Prozesse, im Bereich Dienstleistungen, was wir natürlich als sehr, sehr großes, sehr großen Makrotrend sehen, der jetzt sicherlich ein paar Jahrzehnte andauern wird. Also sehr, sehr spannend, passiert sehr viel, ist ein breites Feld, weil da gibt es viele Investments, die sind eigentlich eher infrastrukturlastig. Dann gibt es Investments, die sind sehr softwarelastig. Ne? Und da brauchst du halt ganz, also wir würden eher die Software-Investments machen, aber es gibt auch Infrastrukturinvestoren und die gehen dann halt eher in
diese Bereiche. Habt ihr so Climeworks, die vor kurzem auch mal hier waren, auch angeschaut zum Beispiel?
Die meisten Sachen, also immer schwer, spezifische Firmen rauszugreifen, aber die meisten, also wir haben inzwischen doch schon einen relativ guten Überblick, was da draußen eigentlich, was da draußen passiert. Aber es ist auch für uns noch ein neues Feld. Es gab ja vor ein paar Jahren schon mal diesen Solarboom. Ne? Ja, da habe ich damals sehr, sehr viel Zeit verbracht. In dem Solarboom ist auch desaströs, dass Deutschland das dann verpennt hat, ne? Dass die Industrie komplett abgewandert ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine ganz andere Qualität und viel, viel breiter angelegter Trend.
Es ist ja schon erstaunlich, wenn man so die amerikanischen auch VCs, die haben jetzt in den letzten Jahren ja riesige Kryptofonds aufgelegt. Musst du da mal sagen, was du da so siehst, aber eigentlich wäre ja so, ne, so Climate-Fonds viel logischer und auch dringlicher eigentlich, ne?
Ja, natürlich. Also ich glaube, du brauchst halt für, du musst immer idealerweise eine realwirtschaftliche Nachfrage haben nach irgendetwas. Ne? Und natürlich ist Krypto auf der Technologieseite extrem spannend, ne? Weil es einfach gewisse Technologien im Kryptobereich ermöglichen, Arten von Transaktionen zu monitoren, besser zu machen, schneller, günstiger, sicherer, was auch immer. Aber diese ganze Welt drumherum, da haben wir nicht investiert, haben da auch nicht uns das groß, also haben es natürlich angeguckt, aber.
Und sagen wir mal, so ein paar andere Bereiche, also man hat euch zumindest in Deutschland jetzt auch nicht so stark in diesem Fintech-Bereich gesehen, ist mir aufgefallen. Also als ich darüber nachdachte, vielleicht habe ich auch was übersehen, aber so, da gibt es ja auch einige Player von N26, Trade Republic, viele, Mambu, kennt man gar nicht so viele, ist groß. Auch da habt ihr bewusst gesagt, das ist für uns zu speziell oder so?
Nee, also wir haben eigentlich eine sehr, sehr lange Historie im Fintech-Bereich. Also wir waren einer der ersten und großen Investoren in das Mutter-Fintech E-Trade in den USA beispielsweise. Wir waren großer Investor in viele von den Börsenplätzen vor mehreren Jahren. Ne? Also wir haben da schon über die Jahre sehr, sehr viel gemacht. Also Financial Services ist einer unserer Hauptsektoren weltweit. Und das ist auch etwas, wo ich selber auch viel Investments gemacht habe, als ich noch in London war. Viele so Datenfirmen, die vielleicht auch teilweise nicht so bekannt sind. Also da ist viel eher so im B2B-Bereich, also eher eine Mambu als eine N26. Ne? Also da haben wir sehr, sehr viele Investments gemacht in dem Bereich. Datenfirmen, Prozessanbieter, Handelsplattformen und so weiter. Also haben wir wirklich sehr, sehr viel gemacht. In Deutschland gibt es da wirklich viele spannende Firmen. Ich glaube, und die meisten kann man auch davon ausgehen, dass wir uns die auch angeguckt haben. Bei einigen, muss man sagen, kamen wir auch einfach bewertungsseitig nicht dahin. Ne, kann man jetzt sagen, war das, also letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, das war falsch. Dieses Jahr würde ich wahrscheinlich sagen, boah, da hat man Glück gehabt, weil einfach die Bewertungen letztes Jahr durch die Bank schon einfach auch gerade in dem Bereich extrem hoch waren und einige auch vielleicht durch Covid eine Art von Sonderkonjunktur hatten. Da muss man mal gucken, also das sind alles gute Geschäfte, aber vielleicht ist so die riesige Fantasie, die es letztes Jahr gab, vielleicht heute nicht mehr ganz so angebracht. Aber wir sind dann teilweise auch bewertungsseitig nicht da hingekommen. Und ich glaube, wir können uns in einem gewissen Maß differenzieren, dass jemand sagt, ja gut, bei 5% Bewertungsunterschied und würden sich vielleicht doch für uns oder jemand anders entscheiden. Aber da waren schon teilweise die Bewertungsniveaus doch sehr hoch.
Lass noch mal ein Segment besprechen. Ne, muss jetzt auch noch kommen, wo wir jetzt gerade schon über Banking und Fintech, Delivery und Food. Ihr hattet ja, glaube ich, eine Nähe oder auch eine Beteiligung an Delivery Hero. Ja. Muss man erzählen, wie das dazu kam.
Ja.
Ich weiß nicht, habt ihr die noch?
Nee, haben wir nicht mehr. Das kam über eine Beteiligung, die wir in der Türkei hatten. Da waren wir in den Marktführer investiert. Die Firma heißt Yemek Sepeti. Ganz, ganz tolle Firma. Also Podcast füllend wäre sicherlich mal zu reden, was in der Türkei unternehmerisch passiert ist über die letzten Jahre und auch immer noch passiert. Das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Firma. Und die wurde eben reingemerged in Delivery Hero und dadurch waren wir dann für einen gewissen Zeitraum auch noch da investiert.
Mit ein paar Prozent, also schon relevant, ne?
Das war relevant, das ist aber auch schon lange her. Das ist also mehrere Jahre her. Und seitdem haben wir uns den Markt auch immer mal wieder angeguckt. Weniger, also Europa, auch USA. Und haben jetzt in dem Bereich primär nichts. Wir sind schon aber.
Ich nehme einfach Gorillas und Flink, das hast du dir schon auch alles vorliegen gehabt.
Ja.
Aber bist jetzt auch nicht traurig, das nicht gemacht zu haben.
Das ist immer schwierig. Weißt, wir haben ja eben gesagt, wenn du investierst, du hast immer irgendwo gewisse Szenarien, dann hast du deine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie wahrscheinlich ist jedes Szenario. Und im Nachhinein siehst du ja immer nur eine Realität und daraus dann zu ziehen, ob jetzt die Entscheidung richtig war oder nicht, ist sehr, sehr schwierig. Wir hatten damals, ich weiß das immer noch, wir haben uns mehrmals eine Firma angeguckt, die heißt Ocado. Ne? Das war in England, ja. Delivery von Supermärkten. Und wir haben immer gesagt, nee, das kann doch nie profitabel sein, haben es immer abgesagt und heute ist es immer noch gut börsennotiert, steht gut da. Also man liegt da mal falsch, mal richtig Und ob das jetzt gute Investments sind oder nicht, ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Ne? Und wir müssen auch irgendwo dann so ein bisschen Pattern Recognition machen. Das heißt, wenn wir in eine Sache nicht investieren, heißt das nicht, dass wir die Sache unbedingt schlecht finden, aber wir finden vielleicht andere Sachen besser.
Das führt mich zu meinem letzten Thema, also kein Podcast hier zuletzt ohne irgendwie eine Sportkomponente. Wahrscheinlich ist es jetzt zu breit, aber man sieht ja auch gerade, dass Sportrechte irgendwie handelbar werden, dass also zum Beispiel die DFL in Deutschland, aber auch andere Ligen Geld brauchen und entschieden haben, die sich irgendwie zu öffnen für Investoren, die dann darauf setzen, dass die Fernsehrechte einfach in Zukunft noch mehr wert werden oder einfach sicher kommen und da investieren. Also guckt ihr euch sowas an, ist das für euch ein Thema zu sagen, Mensch, in der DFL oder an anderen Ligen, da gehen wir mit rein?
Ja, also ja, haben wir uns wirklich sehr, sehr viel angeguckt, weltweit. Da passiert ja wirklich, wie du gesagt hast, das ist irgendwie die indische Cricket-Liga. Ne? Also das ist, da gibt es wirklich Rugby-Liga und so weiter. Da passiert sehr, sehr viel weltweit und die meisten von den Transaktionen haben wir uns auch angeguckt. Wir brauchen halt immer sehr starkes organisches Wachstum. Und da ist eben die Frage, wo kommt das Wachstum her? Und idealerweise ist es halt ein Volumenwachstum. Und da haben wir jetzt nicht so die Investments gefunden, die für uns irgendwo passen. Die hätten von der Governance-Seite her sehr gut gepasst, weil wir ja meistens Minderheitsbeteiligung machen. Das sind ja Partnerschaftstransaktionen meistens. Ne? Und ich glaube, die funktionieren auch nur, wenn sie partnerschaftlich sind. Und ich glaube, da hätten wir sicherlich gut hingepasst und hätten das auch gerne gemacht. Aber die Firmen können die dann wirklich organisch 20-30%
die Rechte steigern am Ende, also den Wert der Rechte steigern am Ende?
Und das sind ja meistens Ligen, die lokal schon sehr etabliert sind. Ne? Das heißt, das Gesamtwachstum muss ja dann über das internationale Geschäft kommen. Ne? Und dass das internationale Geschäft jetzt so groß wird und so stark wächst, um das Gesamtwachstum der Firma so stark nach oben zu ziehen, da haben wir bisher noch nicht so das gefunden. Und man muss auch sagen, da gibt es auch Wettbewerber von uns, die da einfach auch sehr, sehr viel Erfahrung haben in dem Bereich und auch sehr viel Erfahrung mitbringen. Und deswegen haben wir dann uns eigentlich entschieden, dass wir bei den meisten dann nicht so aktiv waren, als dass wir da dann zugekommen sind.
Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört mit dem Typen, der jetzt gemeinsam mit Investoren bei Chelsea eingestiegen ist, Todd Bowley, diesem Investor, der war bei, das heißt Capital Allocators, ein ganz interessanter Podcast, da geht es eher deine Themen. Und der hat erklärt, dass er eigentlich so Fernsehgelder sich anschaut, wie so Zinszahlungen, also die einfach per se immer kommen. Und das Bessere ist nur, weil Zinszahlungen ist, wenn Zinszahlungen ausfallen, hast du ein Problem, weil dann ist die Firma, die diese Zinsen halt zahlen soll, nicht mehr da und dann gibt es alle Art von Problemen. Aber wenn bei den Sportrechten die Zinsen, also das nicht mehr kommt, dann sagst du einfach Pech gehabt, nehme ich ja den Nächsten, der die Rechte haben möchte und gib dir den einfach weiter. Das ist sogar noch besser als Zinsen. Und das kommt immer. Und deswegen guckt er so auf Sportrechte und auch auf sein Chelsea-Ownership so drauf und sagt irgendwie, das ist am Ende für ihn, der ist totaler Experte scheinbar im Bereich so Zinsen und sowas. Also der fand das gut aus der Perspektive. Aber es reicht euch halt nicht, weil das wächst man nicht da.
Genau, also das ist sicherlich ein weiterer guter Punkt. Das sind eigentlich auch gerade auf Liga-Niveau fast eher, ich will sagen, infrastrukturartige Investments. Das heißt, deutlich sicherer und dadurch halt auch von der Rendite her einfach nicht das, was du eigentlich, was du in unserer Branche eigentlich bräuchtest.
Kann man in Deutschland eine Firma, die 1 Milliarde wert ist, so fairer Value, kann man die hier unterm Radar halten, würdest du sagen?
Ja, klar. Ja? Klar, wir kommen immer mal wieder Firmen hoch, wo wir sagen, boah, von denen hast du ja noch nie was gehört. Also wie heißt die Berlin Brands Group?
Ja, ja.
Hat man vorher nie von gehört. Also bevor die jetzt, sicherlich bevor da was passiert ist, natürlich haben wir das gesehen, aber dass die so schnell auf diese Größenordnung gekommen sind, da gibt es schon einige, ne? Da gibt es schon einige, weißt du, wenn ich dir sage, eine super spannende Software, die ich eben erwähnt hatte, die taucht auf keiner Unicorn-Liste auf, aber ist, jetzt kann man immer sagen, wenn sie börsennotiert sind, sind sie kein Unicorn mehr. Aber weißt du, so, also da passiert schon auch immer noch.
Aber sind zumindest, die findet man ja, wenn man die Börsen durchgeht, dann sieht man, natürlich. Im Index findet man die. Aber sag mal, wo du sagst, okay, die sind jetzt in privater Hand zum Teil, also wirklich jetzt noch eher unsichtbarer. Also und trotzdem so wertvoll. Also,
ja, klar, da gibt es
also
schon.
Also ThinkSale, wenn wir auch so. Das
war sicherlich ein. Aber ich glaube, dass kaum jemand außer ein paar Analysten und Investoren in Axel Springer auf dem Schirm gehabt hat, wie wertvoll eine Stepstone ist. oder auch, ich glaube, auch eine Parship. Also wenn du jetzt vielleicht schon, ne, aber wenn du vor 2 Jahren die Leute gefragt hättest, ja, wie groß ist denn eigentlich Parship? Weiß ich nicht, ob die Leute das auf dem Schirm hätten. Also ich glaube, da ist immer noch schon so ein bisschen so ein Bias, ich sage immer so dieser Gründerszene-Bias, ne, zu gewissen Arten von Firmen, die dann sehr, sehr visibel sind. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe von Firmen, die extrem spannend sind, sich ganz toll entwickeln, die wahrscheinlich nicht ganz so...
Nicht ganz von denen man noch nie gehört hat, im Zweifel.
Und, von denen man, und selbst wir finden immer noch ein paar Mal im Jahr eine Firma, wo wir sagen, boah, wo kommt die denn jetzt her? Ne? Und wow.
Auch in Deutschland?
Auch in Deutschland.
Also auf Milliardenebene, also das sind ja schon wirklich große Läden. Die können jetzt nicht mehr mit 10 Leuten betrieben werden.
Ja, doch. Doch, doch.
Sag mal ein Beispiel, gibt es
vielleicht? Nee.
Lieber nicht.
Guter Versuch.
Okay, alles klar. Jörn, lange Reise, wirklich viele Themen gecovert, von wirklich Strukturen des Marktes bis hin zu jetzt Anekdoten. Ich hoffe, ich habe irgendwie alles einmal angesprochen oder habe ich was vergessen? Irgendwas?
Bestimmt das, ganz viele Sachen, aber da dürfte ich eh nicht drüber reden.
Genau, eine Lieblingsanekdote oder so hast du, die jetzt noch fehlt oder so, das ist einfach unglaublich.
Ja, ich glaube, wir haben wirklich viele Themen.
Sonst musst du noch wiederkommen.
Sonst komme ich mal wieder.
Alles klar. Danke
super,
dir.
Danke dir, ne?
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.